läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Judith Rakers.
Und damit willkommen zu den Tagesthemen.
Auch von mir einen schönen guten Abend.
Es wird nicht alles neu, aber vieles anders. Die Gasumlage heißt jetzt Gaspreisbremse, aber der Reihe nach. Wochenlang gab es wachsende Verunsicherung über die geplante Umlage, eine zusätzliche Belastung für alle Gaskunden, mit der die strauchelnden Lieferanten gestützt werden sollten. Am Nachmittag heute nun das mittlerweile erwartete Ende, kurz vor der Einführung zum 1. Oktober. Stattdessen also nun eine Energiepreisbremse. Für die Entlastung privater Haushalte und der Industrie greift die Bundesregierung mal wieder tief in die Schatulle. 200 Milliarden Euro oder, wie es der Kanzler ausdrückte, ein Doppelwumms. Dominik Hebestreit.
Lächeln, winken, gute Stimmung. Als hätte es nie Krach gegeben zwischen Wirtschaftsminister und Finanzminister. Mittendrin der Kanzler, zugeschaltet aus seiner Corona-Quarantäne, darauf bedacht, die gigantische Dimension des 200-Milliarden-Abwehrschirms deutlich zu machen.
Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken.
Und zwar durch Hilfen für angeschlagene Gaslieferanten und eine Gaspreisbremse. Das soll den Preisanstieg für Verbraucher und Wirtschaft dämpfen. Wie genau die Gaspreisbremse funktionieren soll, erarbeitet eine eigens dafür eingesetzte Kommission. Die von Anfang an umstrittene Gasumlage ist damit vom Tisch.
Die Gasumlage ist per Verordnung eingesetzt worden und wird per Verordnung zurückgezogen werden. Die Gasumlage wird also jetzt in die Annalen der Geschichte eingehen.
Etwaige Abschlagserhöhungen von den Energieversorgern, so Habeck, dürften damit hinfällig werden. Für die bis zu 200 Milliarden Euro reaktiviert Finanzminister Lindner ein Instrument aus der Corona-Krise, den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. So müsse er die Schuldenbremse nicht antasten und macht Schulden am offiziellen Haushalt vorbei.
Es war jetzt erforderlich, politisch-kommunikativ und haushaltspolitisch klarzumachen, dass das nötige Volumen für diesen Abwehrschirm zur Verfügung steht. In anderen Sätzen gesagt, Deutschland zeigt hier seine wirtschaftliche Schlagkraft in einem Energiekrieg.
Die Union begrüßt die Pläne, vermisst aber Details bei der Gaspreisbremse und der Verteilung der Milliarden.
Deswegen sehe ich an dieser Stelle bei den Entscheidungen überhaupt keinen Doppelwumms, sondern diese Entscheidung hinterlässt doppelte Fragezeichen.
Wirtschafts- und Finanzminister müssen jedenfalls noch eine Reihe offener Fragen beantworten. Es wird sich zeigen, ob die demonstrative Einigkeit zwischen Habeck und Lindner auch nach diesem Tag noch Bestand haben wird.
Statt der Gasumlage nun die Gaspreisbremse. Darüber habe ich am Abend mit dem Bundesfinanzminister gesprochen, Christian Lindner in Berlin. Guten Abend, Herr Lindner.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Statt einer zusätzlichen Belastung der Gasumlage stellen Sie nun eine 200 Milliarden schwere Entlastung in den Raum. Warum eigentlich nicht gleich so?
Die Lage hat sich entwickelt. Sie hat sich auch noch mal verschärft durch die bislang nicht aufgeklärten Sabotageakte in der Ostsee. Wir können sagen, wir sind in einem Energiekrieg. Gas ist eine Waffe. Bedroht wird das, was die Menschen sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Unsere wirtschaftliche Struktur von Mittelstand und Industrie. Und da setzen wir uns jetzt mit einem Abwehrschirm zur Wehr.
Aber ganz schöne Kehrtwende. Seit Wochen herrscht wachsende Verunsicherung über die Gasumlage. Und jetzt, zwei Tage bevor die losgehen sollte, kassieren Sie die. Der Gedanke, stattdessen über Kredite auszuhelfen, das ist ja jetzt nicht neu. Den hätten Sie ja doch schon viel früher haben können.
Die Lage entwickelt sich dynamisch. Herr Zamperoni, wie ich gerade sagte, wir sind in einem Energiekrieg. Da kann man auch die Züge des Gegenübers nicht immer voraussehen. Wer hätte gedacht, dass von Nord Stream 1 gar kein Gas mehr geliefert wird. Ich mache da meinem Kollegen Robert Habeck absolut keinen Vorwurf. Entscheidend ist, dass diese Regierung agil, handlungsfähig ist. Jetzt gibt es einen Abwehrschirm mit einer Strompreis- und einer Gaspreisbremse. Wir bringen so viel wie möglich an Energie ans Netz. Kohle bis 2024. Bei der Kernenergie machen wir auch mehr. Ich wünsche mir, dass alle Kernkraftwerke ans Netz kommen. Klar muss sein, wir brauchen jetzt eine Art All-in-Strategie. Wir müssen alles, was wir haben, in die Waagschale werfen, um unsere wirtschaftliche Substanz zu erhalten und eine gute Zukunft für unser Land zu ermöglichen durch eine erneuerte Wirtschaftsstruktur, durch saubere Technologien, die wir im Zuge dieser Veränderung ja ebenfalls entwickeln wollen.
Diesen Abwehrschirm haben Sie angekündigt, nur wie der genau aussieht, das ist immer noch unklar. Und so war das ja ein bisschen auch bei der Gasumlage. Die hatten Sie groß angekündigt, die Details sollten folgen und dann ist es jetzt an die Wand gefahren. Nun heute wieder eine große Ankündigung, jetzt eben auch wieder mit diesem Doppelwumms. Und wieder fehlen die Details. Warum erneut so eine halbfertige Nummer?
Wir senden ein ganz klares Signal durch diesen Abwehrschirm, diesen wirtschaftlichen Abwehrschirm. Ich habe die Finanzierung bereitgestellt, 200 Milliarden Euro für die Zeit der Krise, 22, 23, 24. Das ist ein ganz klares Signal an Putin, dass wir unsere wirtschaftliche Stärke auch einsetzen und ist ein klares Signal an die Bevölkerung, an die Menschen, an die Betriebe, dass wir in dieser Situation auch sehr umfängliche Maßnahmen einleiten, um wirtschaftlichen Schaden von diesem Land abzuwenden. Die Einzelheiten der Strompreisbremse und auch die Einzelheiten der Gaspreisbremse kommen jetzt. Strompreisbremse, da arbeitet Robert Habeck dran. Gaspreisbremse haben wir eine Kommission. Wichtig für alle Beteiligten ist, der Finanzminister hat die Mittel jetzt organisiert und damit kann Gutes bewirkt werden.
Das klingt so, als hätten Sie das im Keller im Finanzministerium gefunden. Wo haben Sie plötzlich 200 Milliarden Euro her?
Nein, das habe ich bedauerlicherweise nicht im Keller des Finanzministeriums gefunden. Es handelt sich um den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den wir neu aufsetzen und den wir mit Kreditermächtigungen befüllen. Also wir werden diesen Abwehrschirm natürlich jetzt über die nächsten Jahre mit Schulden vom Kapitalmarkt finanzieren müssen. Aus dem normalen Haushalt wäre das nicht möglich. Es ist eine Ausnahmesituation und in dieser Ausnahmelage Energiekrieg muss man auch wirtschafts- und finanzpolitische Ausnahmeinstrumente nutzen. Mir kann man aber eines abnehmen, dass ich interessiert bin an langfristig stabilen Staatsfinanzen. Aus diesem Grund werden wir ja auch hinter dem Abwehrschirm den regulären Bundeshaushalt der nächsten Jahre unter den Regeln der Schuldenbremse aufstellen. Das bedeutet, die normalen politischen Vorhaben, da gelten die strengen Regeln unserer Verfassung. In der Ausnahmelage, aber nur bezogen auf die krisenbedingten Ausgaben. Da nutzen wir aber die Möglichkeiten, die das Grundgesetz für eine solche Lage auch bietet, um aber Schaden Herr Lindner, vom Land abzuwenden.
Aber Herr Lindner, das scheint ja dann fast schon zur Regel zu werden, dass man jedes Mal sagt, es ist eine Ausnahme jetzt und dann wird man eine Art Schattenhaushalt, wie es die Opposition schon nennt, der fast so groß ist wie der eigentliche Haushalt, vorbei und dann sagen, okay, auf dem Papier kann ich die Schuldenbremse einhalten, aber trotzdem nehme ich massiv Schulden auf. Wird das jetzt zur Regel?
Nein, das wird nicht zur Regel, aber wir sind in Krisensituationen. Ich habe ein Sondervermögen für die Bundeswehr gebildet, 100 Milliarden Euro an Sonderprogrammen, Investitionen, für die wir Kredite aufnehmen in den nächsten Jahren. Und das war notwendig, weil die Bundeswehr vernachlässigt war. Im Zuge des Ukraine-Kriegs musste das behoben werden. Ich habe länger mich schon für eine Stärkung der Bundeswehr eingesetzt. Jetzt war es dringlich. Wir haben das Grundgesetz verändert. Und jetzt brauchen wir schnell viele planbare Mittel, um die wirtschaftliche Substanz zu sichern. Wissen Sie, Herr Zamperoni, eine starke Volkswirtschaft mit Menschen, die gut bezahlte Arbeitsplätze haben, mit einer wettbewerbsfähigen Industrie, die kann Kredite auch wieder zurückzahlen.
Aber Sie greifen genau ganz schön in die Marktkräfte ein, Herr Lindner. Keiner weiß, wie sich diese Preise noch entwickeln. Haben Sie keine Angst, dass da das Ganze ein Fass ohne Boden wird?
Nein, die Angst habe ich nicht. Wir verändern hier etwas. Wir bekommen 4 LNG-Terminals, Flüssiggas-Terminals im nächsten Jahr, müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren hier auch noch weiter beschleunigen. Wir bringen die Kohle zurück ans Netz. Ich sage mal so, das war kein Selbstläufer, weil es da große Zurückhaltung auch in Teilen der Koalition gab. Bis 2024 liefern die jetzt wieder Strom. Bei der Kernenergie habe ich schon gesagt, alles ans Netz, was wir haben und weitere Maßnahmen dieser Art mehr. Es ist keine Zeit für ideologische Festlegungen in der Energiepolitik und in der Finanzpolitik müssen wir eine doppelte Aufgabe leisten. Und das will ich ganz klar so sagen. Wer das nicht gut findet, mag das ja kritisieren. Ich mache es aus Überzeugung für den Kernhaushalt der normalen politischen Vorhaben, die wir so haben. Da investiert man was, da ein neues Sozialprogramm, da soll eine Steuer gesenkt werden. Dafür gilt die Schuldenbremse. Aber für das, was jetzt Krieg und Krise ist, nutzen wir die Ausnahme von der Schuldenbremse. Und warum ist mir das wichtig? Weil ich nicht die Schleusentore öffnen will für alles, was Politikerinnen und Politiker sich wünschen oder in Wahlkämpfen versprechen. Das wäre nicht finanzierbar. Aber gleichzeitig muss alles getan werden, um die wirtschaftliche Substanz dieses Landes zu verteidigen. Und dafür der Abwehrschirm.
Sagt der Bundesfinanzminister. Herr Lindner, danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
Zur geplanten Gaspreisbremse hat Daniel Prokraka aus unserem Hauptstadtstudio folgende Meinung.
Besser spät als nie, könnte man sagen, aber da müsste man sehr wohlwollend sein. Es ist schon ziemlich ärgerlich, dass es so lange gedauert hat, die Gasumlage zu beerdigen. Eine schlechte Idee von Anfang an. Ein systemrelevantes Unternehmen zu retten, aber nur die Gasverbraucher dafür zahlen zu lassen und das auch noch solidarisch zu nennen. Gut, dass die Umlage weg ist. Gut, dass Uniper und andere Unternehmen jetzt direkt vom Staat gerettet werden. Und gut, dass der Finanzminister endlich einsieht, dass man in einer Krise helfen muss und nicht sparen. Noch besser wäre es gewesen, nicht einen weiteren Schattenhaushalt zu schaffen. Und die Gaspreisbremse? Klingt gut, kommt sicher bei vielen super an, ist aber gefährlich. Mal abgesehen, dass auch davon wieder Millionen Menschen profitieren, die das Geld eigentlich nicht brauchen, entscheidend ist das Signal, das der Kanzler heute, ob gewollt oder nicht, ausgesendet hat. 1-2 Grad wärmer könnt ihr ruhig heizen, ganz so teuer wird's schon nicht. Keine neue Idee von Olaf Scholz zum Thema Energiesparen, obwohl das der entscheidende Hebel ist in der Krise. Bloß niemanden verärgern, bloß nicht von Einschränkung und Verzicht sprechen, möglichst allen etwas geben. Führung ist das nicht. Nötig wär's aber. Der Gasverbrauch der privaten Haushalte ist gerade gestiegen im Vorjahresvergleich. Wenn das jetzt schon passiert, wird's eng im Winter. Bleibt zu hoffen, dass die Kommission, die die Gaspreisbremse entwirft, die Quadratur des Kreises hinbekommt. Die entlasten, die es nötig haben, gleichzeitig Sparanreize schaffen und am besten übermäßigen Verbrauch noch teurer machen. Klingt leider fast unmöglich.
Die Meinung von Daniel Prokraka. Und wer glaubt, dass unsere Nachbarn in Frankreich keine Energiepreissorgen hätten, weil dort vergangenes Jahr fast 70% des erzeugten Stroms aus Nuklearenergie stammte, der irrt. Zwar zeigt ein Blick auf die Karte, überall im Land stehen AKW, aber von den 56 Reaktoren laufen derzeit nur 29. Fast die Hälfte der Meiler ist wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren. Über die Atomkraftdebatte in Frankreich und warum es derzeit Strom aus Deutschland sogar importiert, Sabine Rau.
Wenn es Nacht wird in Paris, dann gehen die Lichter nicht an, sondern genau aus. Frankreich steht ein kalter und dunkler Winter bevor. Und deswegen setzt das Land mehr denn je auf Atom. 6 neue Reaktoren sollen auf dem Gelände bestehender AKW wie hier in Gravelines an der nordfranzösischen Küste gebaut werden. Für den Bürgermeister eine gute Nachricht. Die Atomkraft belebt unsere Wirtschaft und ermöglicht uns neue Investitionen. Atomparadies Frankreich. Kein Land außer den USA hat so viele Atomkraftwerke. Kaum ein Land ist so abhängig von Atomstrom. Und er ist der oberste Atomlobbyist. Was wir heute aufbauen müssen, denn es ist der richtige Moment dafür und genau das, was unsere Nation jetzt braucht, das ist eine Renaissance der französischen Atomkraft. Doch in der aktuellen Krise hilft das nicht. Tatsächlich ist die Hälfte der französischen AKW derzeit wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. Das Kernkraftwerk in Chinon, Baujahr 1963, gehört zu den ältesten Anlagen. Trotzdem soll es, wie alle anderen derzeit abgeschalteten Reaktoren, im Winter wieder ans Netz. Im Restaurant Le Hangar sind die Beschäftigten gerade in der Mittagspause. Die Stimmung ist hier klar pro Atom. Schließlich ist das Atomkraftwerk der größte Arbeitgeber im Ort, wie die Köchin erzählt. Immer schon. Meine Eltern und meine Großeltern haben es mitgebaut. Mein eigener Vater war am Bau der Nuklearzentrale beteiligt. Das ist unser nationales Erbe. Und hat sie keine Angst vor den Risiken? Nein, überhaupt nicht. Doch der Ausfall der Hälfte des Atomparks hat dem Land bereits jetzt gigantische Verluste beschert, knapp 30 Milliarden. Frankreich ist längst vom Stromexporteur zum Stromimporteur geworden. Mit Kanzler Scholz hat Macron daher vereinbart, zusätzlichen Strom aus Deutschland einzukaufen. Es ist nicht das erste Mal, dass Frankreich im Winter Strom aus Deutschland bezieht. Was allerdings neu ist, dass diesmal bereits im Sommer damit begonnen wurde und dass es sehr viel mehr sein wird als jemals zuvor. Er weiß, Frankreich stehen harte Zeiten bevor. Ein nationaler Notfallplan soll her. 10% Energie soll jeder in diesem Winter einsparen. Die Premierministerin und der Wirtschaftsminister machen's mit Jacke und Pulli schon mal vor. Aber vielleicht ist die Methode der jungen Aktivisten viel effektiver.
Sturmfest und erdverwachsen, so das Selbstverständnis der Menschen in Niedersachsen. Und in 10 Tagen bestimmen sie, wer sie künftig durch die aktuellen Stürme des Alltags führen soll bei der Landtagswahl am 9. Oktober. Denn so entspannt wie hier geht es im Alltag der Bürgerinnen und Bürger dort derzeit ja auch meist nicht zu. Natürlich ist die Energiepreiskrise auch im Norden ein großes Thema. Wie sich das im Wahlkampf niederschlug, Angelika Henkel.
Hallo, ich bin die Direktkandidatin für diesen Wahlkreis. Darf ich Ihnen einen Flyer mitgeben?
Man könnte denken, die Grünen müssten nervös sein. Nicht wegen der Spitzenkandidatin Julia Willi Hamburg. Sie hat die größten Chancen mitzuregieren. Sondern wegen Berlin, der Ampel, dem grünen Wirtschaftsminister und der Entscheidung, 2 Kernkraftwerke nun doch erstmal am Netz zu lassen. Gestern Abend in Wolfsburg beim Wahlkampf, da ist aber nichts von Nervosität spürbar. Obwohl hier so einige aus der Anti-AKW-Bewegung zuhören.
Für uns als Grüne ist klar, wir wollen keine neuen Brennelemente. Der Ausstieg darf nicht in Frage gestellt werden. Und trotzdem, wenn jetzt Brennelemente 3 Monate länger laufen können und eine Extremsituation in Bayern droht, dann würden wir das zur Energiesicherheit für diese Zeit in Kauf nehmen.
Eigentlich geht es ja um Landespolitik. Aber die Krise berührt natürlich alles, bisher Erdachte und Gesagte und Geplante. Die SPD setzt auf den Ministerpräsidenten und darauf, dass er und sein betont sachlicher Stil auch außerhalb der Partei punkten. Beobachtungen aus Delmenhorst am Wochenende. Die Basis ist mit Stefan Weil im Reinen.
Wir haben ja wirklich jetzt eigentlich eine Krise nach der anderen. Und das sind immer welche, die kommen von außen über Niedersachsen herein. Die haben wir nicht selber verbockt.
Mit ihm macht man hier gern Fotos. Aber auch SPD-Anhänger rufen nach Lösungen. Schnell, direkt. Jeder Tag könnte Stimmen kosten. Deshalb heute, nach der 200-Milliarden-Euro-Entscheidung, erst mal aufatmen.
Für meinen Wahlkampf ist es wahrscheinlich eine Unterstützung. Wenn viele, die im Moment doch noch sehr zögerlich waren, SPD zu wählen, jetzt auch den Beweis hoffentlich sehen werden, die Sozialdemokraten, die handeln überall aktiv. Auf Landesebene machen sie hoffentlich die Erfahrung. Und auf Bundesebene ist jetzt auch ein ganz wichtiger Beweis dafür mitgeliefert worden.
Das ist Weils Herausforderer von der CDU. Bernd Althusmann hat 5 Jahre mit Weil regiert. Wirtschaftsminister in der Großen Koalition, die aber war eher ein Zweckbündnis. Jetzt im Wahlkampf fokussiert er sich ganz gezielt auf die Ampel.
Das Schlimmste, was für dieses Land passieren könnte, wäre, dass wir nach dem 9. Oktober eine Ampel bekämen.
Es geht nicht um Schlechtmachen, aber in dieser Situation haben die Menschen wirklich Angst. Und da muss man auch an eine Ampel appellieren. Natürlich erwarten die Menschen, dass Parteien zusammenhalten. Aber wir müssen auch den Finger in die Wunde legen und sagen, das läuft im Moment total in die falsche Richtung.
Die FDP quält sich. Opposition hier, im Bund aber Regierung. Schwierige Lage. Spitzenkandidat Stefan Birkner hat das Ziel mitregieren. Aber er muss bangen, dass seine Fans lieber auf Nummer sicher und auf die CDU setzen. Es ist ein Kampf um jede Stimme. Die AfD, in Niedersachsen voller Streit und großen Gräben, den Verfassungsschutz im Nacken, schickt mit Stefan Marciszewski ein neues Gesicht ins Rennen und hofft, von den Krisen zu profitieren.
Dann schauen wir doch mal auf den aktuellen ARD-Niedersachsen-Trend, bei dem es auch um die Frage geht, wie die Politik der Landesregierung in Hannover bei den Wählerinnen und Wählern ankommt. El Nini, wie bewerten die denn die Politik der letzten 5 Jahre?
Also aktuell blicken Sie jedenfalls mehrheitlich positiv auf die Arbeit der Landesregierung. Aktuell sagen nämlich 56% der Menschen in Niedersachsen, dass sie sehr zufrieden oder zufrieden sind mit der Arbeit des Kabinetts von Stefan Weil. 40% sagen, sie sind weniger oder gar nicht zufrieden. Das ist übrigens im bundesweiten Vergleich ein ganz ordentlicher Wert, aber jetzt auch kein Spitzenwert. Also es gibt durchaus Bundesländer, wo die Landesregierung mehr Rückenwind hat. Wenn wir aber in Niedersachsen die Direktwahlfrage stellen, also die Frage, wen würden Sie wählen, wenn man in Niedersachsen den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte, dann gibt es einen deutlichen Amtsbonus. Denn 50% sagen, ich würde mich für Stefan Weil, den amtierenden SPD-Ministerpräsidenten, entscheiden. Für seinen Herausforderer Bernd Althusmann von der CDU würden sich nur 28% entscheiden und 22%, also gut ein Fünftel, sagen, ich kann mich gar nicht zwischen den beiden entscheiden. Da sieht man es mal wieder, ein Herausforderer hat es halt auch schwer, wenn er aktuell in der Koalition mit dem Amtsinhaber zusammenarbeitet.
Es gibt also eine hohe Zustimmung für den SPD-Amtsinhaber. Zeigt sich das auch in der Sonntagsfrage?
Also diese doch deutlichen Sympathiewerte, die übersetzen sich nicht so eins zu eins bei der Sonntagsfrage. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Niedersachsen wäre, dann käme die SPD auf 32%. Zum Vergleich, das Wahlergebnis von 2017 hatte die SPD 36,9% erreicht, also fast 5 Prozentpunkte weniger, doch Einbußen. Auch die CDU muss Einbußen hinnehmen, liegt aktuell bei 30%, damals 33,6%. Aber die beiden großen Parteien sind doch relativ nah beieinander. Die Grünen könnten von 8,7% ihr Ergebnis fast verdoppeln auf 16%. Die FDP ist aktuell rund um 5%, muss also möglicherweise zittern, hatte damals 7,5% erreicht. Die AfD verbessert sich auf 9% von damals 6,2% und die Linkspartei ungefähr bei 3%, damals 4,6%, würde also nicht in den Landtag einziehen. Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie bilden die aktuelle politische Stimmung dieser Woche ab. Da kann sich auch noch einiges verschieben. Aber wenn wir mit diesen Zahlen mal auf rechnerisch mögliche Konstellationen schauen und vor allem darauf, wie die Menschen in Niedersachsen diese bewerten, dann sieht das so aus. Eine Koalition von SPD und Grünen würden 39% gut finden. Das wäre die Koalition, die schon 2013 bis 2017 zusammengearbeitet hat. Eine Fortsetzung der aktuell amtierenden Koalition SPD und CDU würde knapp ein Drittel mit 32% gut finden. Und eine rechnerisch mögliche Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP, die finden nur 15% gut, also rund ein Sechstel. Daher doch Präferenz im Moment für eine SPD-geführte nächste Landesregierung. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, das wissen wir dann erst in 10 Tagen. Bis dahin können Sie aber alle Zahlen und die Analyse zur Vorwahlumfrage bei uns im Netz nachlesen unter tagesschau.de.
Wir sind gespannt. Bis dahin, Ellen, vielen Dank für die Zahlen nach Köln.
Danke, Ingo.
In 1,5 Stunden etwa machen sie dicht. Finnland schließt seine Grenzen für Touristen aus Russland. Zehntausende Russen hatten seit dem Verkünden der Mobilmachung im Land versucht, in die Nachbarländer zu reisen, um einer Einberufung zu entgehen. Und das, obwohl die Regierung in Moskau an der finnischen Grenze Rekrutierungsbüros eingerichtet hat, um Männer, die ausreisen wollen, direkt einzuziehen. Nun gibt es von finnischer Seite so verschärfte Visa-Regelungen, dass eine Ausreise praktisch unmöglich ist. Manche schaffen es aber doch, wie Christian Blenker und Sophie Donges berichten.
Auf der Fahrt zu einem geheimen Ort, nur wenige Kilometer entfernt von der finnisch-russischen Grenze. Diese Holzhütte im Wald ist zu einem Zufluchtsort geworden. Für Russen, die dem Kriegsdienst entkommen wollen. Dimitri und Nikolai, so sollen wir diese beiden nennen, sind vor wenigen Tagen Hals über Kopf nach Finnland gekommen. Ihre Gesichter wollen sie nicht zeigen, ihre Stimmen haben wir verändert. Die beiden haben Angst, dass ihre Flucht Folgen haben könnte. Nikolai zeigt uns ein Foto seines Einberufungsbescheids. Ich habe verstanden, dass es nur eine Frage der Zeit war, dass ich diesen Brief bekomme. Jetzt weiß ich, dass ich nicht mehr zurück kann. Denn wenn ich das mache, komme ich entweder ins Gefängnis oder ich muss im Krieg Menschen töten. Die einfache Laube im finnischen Wald ist ein erster Ort zum Übernachten und bringt den Männern Zeit, darüber nachzudenken, wie es jetzt weitergehen soll. Bei einem Café erzählt Dimitri von seiner Flucht. Als er von der Mobilisierung in Russland hört, verlässt er das Büro, steigt ins Auto und fährt einfach los. Ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, ob ich es überhaupt über die Grenze schaffe oder nicht. Denn es gab ja bei uns kaum Informationen darüber, ob man sie passieren kann. Weil er es so eilig hatte, lässt er seine Frau und die beiden Kinder in Russland zurück. Von Finnland aus versucht er sie nun noch in die EU zu holen. Ich hoffe, dass es meine Frau noch rüber schafft. Sie ist erst vor 20 Minuten von unserem Zuhause mit dem Auto losgefahren. Doch die Zeit läuft ihnen davon. Am Nachmittag verkündet Außenminister Haavisto, was die gehen wollen, befürchtet hatten. Ab Mitternacht will Finnland nur noch in Ausnahmefällen Russen ins Land lassen. Die russische Mobilmachung hat die Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Die illegalen Referenden in den Gebieten der Ukraine und die Vorkommnisse in der Ostsee haben unsere Sorgen verstärkt. Seit September beschränken wir bereits die Ausgabe von Touristenvisa, doch das ist in der jetzigen Situation nicht mehr ausreichend. Bislang durften Russen mit einem Touristenvisum in die EU und sie nutzten es. Seit der Teilmobilmachung in Russland gab es an den finnischen Grenzposten wie hier in Nuyamaa lange Autoschlangen. Allein am vergangenen Wochenende seien 17.000 gekommen, so der Grenzschutz, 80% mehr als am Wochenende zuvor. Am Abend dann erste Erleichterung im Waldversteck. Dimitris Frau hat es mit einer Tochter gerade noch über die Grenze geschafft. Ein Kind ist aber noch in Russland. Seine Frau will deshalb nicht lange bleiben, doch Dimitri kann nicht mehr zurück. Wir müssen jetzt gemeinsam nachdenken, wie wir leben wollen. Getrennt oder doch ein neues Leben vereint in einem fremden Land. Die Freude über die geglückte Flucht tief im finnischen Wald währt sie nicht lange. In den nächsten Tagen werden sie hier schwere Entscheidungen treffen müssen.
Zurück nach Deutschland und zu einem Auto, das für viele als Symbol für Glanz und schnelles Fahren steht, der Porsche.
Das ist der hier, der neue VW Porsche, Typenbezeichnung 914.
Selbst bei dieser überschaubar emotionalen Vorstellung im August 1969 weht ein Hauch von, den würden viele gern mal fahren durch den Raum. Nach jahrelangem Hickhack mit der Volkswagen AG, die Porsche ja zuerst übernehmen wollte, dann aber selbst von VW geschluckt wurde, ist der Sportwagenhersteller heute an die Börse gegangen. Eine sportliche Nummer bei den derzeit angespannten Finanzmärkten. Ob Porsche auf Kurs blieb, berichtet Tim Diekmann.
Den Luxus von der Straße an die Börse holen. Das ist das Ziel von Porsche heute Morgen in Frankfurt. Sportwagen vor der Börse. Mini-Porsche auf dem Parkett. Der erste Handelstag, durchwachsen bei Kursen nur geringfügig über dem Ausgabepreis, dennoch Euphorie.
Heute ist ein historischer Tag, die Porsche AG ist zurück an der Börse. Für uns ganz persönlich sehr emotional.
Denn der Börsengang ist tatsächlich ein Erfolg. Aus dem Stand ist Porsche rund 76 Milliarden Euro wert und damit wertvoller als die Konkurrenten Mercedes und BMW. Dass Porsche inmitten von Inflation und Abschwung an die Börse geht, sei bemerkenswert, meint Finanzprofessor Volker Brühl. Aber
die Kaufkraft der Zielkunden für die Produkte von Porsche sind in der Regel, sagen wir mal, gehobene Einkommensschichten bis sogar höhere Einkommensschichten, die letztendlich natürlich bei Rezessionen eher eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben.
Mit anderen Worten, Luxus geht immer, auch in Krisenzeiten. Außerdem, so Doppelkonzernchef Blume, der VW und Porsche leitet, könne Volkswagen das Geld aus dem Börsengang jetzt gut gebrauchen. Rund 9,4 Milliarden Euro.
Das ist am Ende eine Win-Win-Situation für den Volkswagen-Konzern. Es ist frisches Kapital, um die Transformation zu finanzieren. Für die Porsche AG ist es jetzt mit der gewonnenen Eigenständigkeit die Möglichkeit, noch mehr Geschwindigkeit zu entwickeln. Und Geschwindigkeit ist das, was zählt.
Bislang war Porsche eine Marke der Volkswagen AG, so wie etwa Audi, Skoda oder Seat. Mit dem Börsengang wird Porsche wieder eigenständig. Der VW-Konzern bleibt zwar Hauptaktionär, über die Porsche Automobil Holding SE haben aber erstmals wieder die Familien Porsche und Piëch direkt Einfluss auf den Sportwagenbauer. Sie halten 25% plus eine Stammaktie.
Ich denke, dass die hinter der Porsche Holding stehenden Familien Porsche und Piëch ganz einfach auch direkten Zugriff auf die Ertragsperle, nämlich der Porsche AG, künftig wieder haben wollen. Das haben sie eine ganze Zeit lang nicht gehabt. Und insofern ist es sicherlich nachvollziehbar, dass man versucht, eben auch unmittelbar in Porsche wieder an Einfluss zu gewinnen.
Die Erinnerung an den Regentag im Sommer 2009, als Porsche seine Eigenständigkeit verlor und von VW geschluckt wurde, sie ist vielen noch präsent. Es war ein schwarzer Tag für die Familien Piëch und Porsche.
Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen. Danke.
Wolfgang Porsche sollte recht behalten. Mit dem Börsengang heute, 13 Jahre später, ist Porsche wieder eigenständig und könnte schon bald Teil des deutschen Leitindex DAX werden. Blume wäre dann der erste Chef, der zwei DAX-Unternehmen gleichzeitig führt.
Und jetzt geht's weiter mit dir, Judith.
Und der Inflationsrate. 10%, das sind die ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts für den laufenden Monat. Preistreiber waren erneut vor allem Gas, Öl und Strom. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse.
Der Wegfall des Tankrabatts und das Ende des 9-Euro-Tickets trieben die Preise zusätzlich an. In ihrer Gemeinschaftsdiagnose gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute nun davon aus, dass die Inflation im Gesamtjahr 2022 auf den Rekordwert von 8,4% steigt und im Jahr darauf sogar auf 8,8% anzieht. 2024 sollen die Preise dann nur noch um etwas über 2% steigen. Die Wirtschaft wächst 2022 der Prognose zufolge um 1,4%, 2023 dann eine Rezession mit einem um 0,4% sinkenden Bruttoinlandsprodukt, gefolgt von einer kräftigen Erholung im Jahr 2024. Damit haben die Institute ihre Wirtschaftsprognosen deutlich zusammengestrichen und verweisen auf Risiken. Sollte es zu einem Gasmangel kommen, könnte die Wirtschaft im kommenden Jahr sogar um fast 8% einbrechen, heißt es.
Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Gasleck an den beschädigten Nord Stream Pipelines in der Ostsee entdeckt. Anfang der Woche waren bereits in dänischen und schwedischen Gewässern zunächst drei Lecks entdeckt worden. Die genaue Ursache ist weiterhin nicht geklärt. Westliche Sicherheitsexperten gehen von Sabotage aus. In Stockholm wurden die diesjährigen Preisträger des als alternativer Nobelpreis bezeichneten Right Livelihood Awards bekannt gegeben. Unter ihnen eine Menschenrechtsaktivistin aus der Ukraine sowie Persönlichkeiten und Initiativen aus Venezuela, Somalia und Uganda. Sie alle engagieren sich für Klimaschutz und Frieden sowie alternative Wirtschaftsmodelle. Hurricane Ian hat in Florida schwere Verwüstungen angerichtet. Millionen Menschen waren zwischenzeitlich ohne Strom und viele von Wassermassen eingeschlossen. Bislang gibt es 8 bestätigte Todesfälle. Ian war gestern auf Land getroffen. Er gilt als einer der stärksten Hurricanes in der Geschichte Floridas. Inzwischen wurde er zum Tropensturm herabgestuft.
Tja, angesichts dieser dramatischen Bilder bleiben wir beim Wetter zuerst ausnahmsweise in den USA. Carsten, wie könnte das mit diesem Hurricane weitergehen?
Er wird sich gleich weiter bewegen. Wie er sich weiter bewegt, zeige ich gleich. Erstmal noch mal kurz zur Einordnung dieses Hurricanes. Er war nicht nur von den Ausmaßen allein. Das Auge hatte einen Durchmesser von 50 Kilometer. Ein ganz besonderer Sturm. Er war wirklich einer der kräftigsten. Als er gestern an Land kam, hatte er die Stufe 4 dieser 5-skaligen Skala. Und wir sehen bei den Windgeschwindigkeiten, hier ist er. Er war der 5-kräftigste tropische Wirbelsturm, der Florida jemals erreicht hat, mit Windgeschwindigkeiten bis zu 240 Kilometer pro Stunde. Aber der Wind war nur ein Teil der Ursache dieser enormen Zerstörungen. Der andere Teil, das waren diese enormen Wassermassen, die dieser Sturm vor sich hergeschoben hat. Mehr als 3 Meter hoch schob er das Meer landeinwärts. Präsident Biden hat vor wenigen Stunden zum Beispiel gesagt, dass er wahrscheinlich einer der tödlichsten, einer der gefährlichsten Stürme war, den Florida jemals erlebt hat. Jetzt schauen wir auf den weiteren Weg. Hier der bisherige Weg, er ist über Florida hinweggezogen. Das ist die aktuelle Position vor Cape Canaveral. Und dieser schwarze Punkt in diesem Kreis, der bedeutet, er ist nur noch ein tropischer Sturm, haben wir ja gerade gehört. Weniger als 120 Kilometer pro Stunde, aber in den nächsten 24 Stunden verschwindet dieser schwarze Punkt in der Skizze und er entwickelt sich wieder zu einem Hurricane der Stufe 1 und wird morgen Abend unserer Zeit die Küste von South Carolina erreichen. Hier überall gilt jetzt schon wieder Sturmflutwarnung und auch Hurricane-Warnung. Er wird also noch einmal etwas stärker werden, aber nicht so stark, wie wir ihn in Florida erlebt haben. Und damit zu unserem Wetter. Wir haben es in der Nacht vor allem noch im Süden am Alpenrand mit Regen zu tun und dickeren Wolken. Ansonsten klart es auf, stellenweise bildet sich Nebel. Und dann tagsüber nach Nebelauflösung viel Sonnenschein, nur noch ganz vereinzelt ein paar Regentropfen im Süden Bayerns. Morgen also ein ziemlich freundlicher Tag, bevor hier zum Samstag ein neues Regenband herankommt. Aber erstmal zum morgigen Freitag. Die Temperaturen morgen früh meistens im einstelligen Bereich. In den Mittelgebirgstälern gibt es leichten Frost. Tagsüber wärmer als heute mit Temperaturen bis zu 17 oder 18 Grad. Die weiteren Aussichten, das Wochenende ziemlich bewölkt, ziemlich durchwachsen, immer wieder Regenschauer und Gewitter bei Temperaturen von maximal 17 Grad.
Es bleibt beim Aprilwetter im Herbst. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten lädt sie jetzt gleich Dieter Nuhr zu Comedy und Satire ein.
Und um 0.35 Uhr meldet sich André Schönke mit dem Nachtmagazin. Ich sage Tschüss.
Tschüss auch von mir. Bis morgen und bleiben Sie zuversichtlich.